Wir unterbrechen unser Intro, weil wir heute viel vorhaben. Ihr hört Recycling hier im Freien Sanderkombinat im FSK in Hamburg auf 93,0 MHz oder per Livestream überall auf der Welt. Heute am 7. Juni 2021. Und unser Thema ist heute das neu erschienene Buch von Thomas Ebermann, Störung im Betriebsablauf, systemirrelevante Betrachtungen zur Pandemie, welches vor kurzem im Konkret Verlag erschienen ist. Und wir wollen mit ihm über das Buch und eine Perspektive oder eine Kritik der Pandemiepolitik und eine linke Perspektive darauf sprechen. Und wir sind heute so verblieben, dass wir zum Beginn einen Ausschnitt aus dem Vortrag und dem Gespräch, welches er am 28. Mai in Bremen gehalten hat, diesen Jahres, bei der Association Deltalpe, bei der wir uns recht herzlich bedanken möchten, weil wir von da eben diesen Ausschnitt haben, des Vortrags, den wir jetzt euch vorspielen. Und im Anschluss daran, dass der Vortrag dauert 1,5 Stunden, werden wir selber noch das Vergnügen haben, mit Thomas Ebermann eine gute halbe Stunde noch ein paar Fragen zu diskutieren, die uns daraus aus dem Vortrag gekommen sind, und nochmal nachfragen. Dementsprechend werdet ihr jetzt erstmal nichts von mir hören oder von unseren anderen Sendern mit Moderatoren, sondern den Vortrag. Und nach dem Vortrag gibt es vielleicht nochmal einen kurzen Song zur Sammlung, und dann werden wir mit Thomas Ebermann besprechen. Deshalb viel Spaß erstmal an dieser Stelle. Und,
gute, das ist meine erste Buchpräsentation, und wollte eigentlich nur sagen, dass ich seit ungefähr Mitte März schon so ein journalartiges oder chronologisches Tagebuch führe und sich da ein Riesenberg angesammelt hat. Komponenten, Reflexionen, Ideologiekritik, Notiz von empirischem Material. Ich bin auch ein bisschen zusammengebrochen unter der Materialfülle zeitweise und froh, dass Johannes Kreuzer das Kapitel geschrieben hat zum Thema Impfen. Eigentlich arbeite ich nach der Methode, das Empirische und das Episodische, das Beobachtende mit theoretischen Abstraktionen und meinetwegen auch philosophischen Reflexionen anzureichern und zu bebildern. Heute Nachmittag habe ich eine kleine Generalprobe gemacht, und da schien es mir, dass die Abstraktion vielleicht ein Übergewicht gegenüber dem empirischen Material gewonnen haben. Ich gebe euch einfach dafür die Schuld. So ist eure Gruppe, die ist sehr theoretisch interessiert. Und ich weiß, dass ich für die Lesereise im Herbst eine andere Mischung aus Empirie und episodischem und theoretischer Reflexion anbieten werde. Also ihr habt die Schuld, wenn ein Teil des Publikums denkt, das ist aber ganz schön abgehoben heute. Ich bin da völlig raus. Ich hätte es komplett besser gemacht. Das war eine Ironie. Ich hoffe, dass auch in Bremen Ironie verstanden wird.
Also, könnt ihr quasi das, was möglicherweise heute zu kurz kommen sollte, individuell ja auch dann noch im Buch nachlesen oder auch schon mal neugierig Ausschau halten nach weiteren Auftritten von Thomas, wo dann der Fokus auf anderen Punkten und Fragen liegen wird. Oder eben auch in der Diskussion schon Punkte ansprechen, die möglicherweise jetzt nicht so detailliert behandelt werden. Ja, wir hatten uns das so überlegt, dass ich jeweils zu verschiedenen Punkten kurz Auszüge aus dem Buch vorlesen werde, und Thomas wird das dann durch weitere Auszüge und Ausführungen ergänzen. Den ersten Punkt, mit dem wir anfangen wollten, ist der Punkt der Ökonomie. Die Frage, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die kapitalistische Produktionsweise, wie hängt sie aber auch damit zusammen, ist Resultat möglicherweise deren destruktiver Tendenzen, und was folgt daraus für eine Kritik der politischen Ökonomie, aber darüber hinaus, was heißt das nicht nur für eine Kritik der Produktionsweise, sondern auch für eine Kritik der Bedürfnisse, wozu im Buch auch nochmal ein größerer Exkurs ist. Ich würde anfangen mit einem kurzen Auszug aus dem Kapitel Normalität, eine trostlose Hoffnung, was zugleich auch der Beginn des Buches ist, und beginne nun Zitat. Meine erste These lautet, die Pandemie war nicht unvorhersehbar, aber unvorhergesehen. Ich will mit einem ehrlichen Selbstporträt beginnen, von dem ich annehme, dass sich einige Leserinnen darin erkennen. Ich habe bis tief in den Februar 2020 hinein die Ereignisse um Corona nur nebenbei verfolgt und die bürgerliche Berichterstattung über die Ereignisse in China gelesen. Zu Beginn machte man Peking den Vorwurf, das Virus verheimlicht und ärztliche Erkenntnisse unterdrückt zu haben. Später folgte die Anschuldigung, es seien drakonische Maßnahmen ins Werk gesetzt worden, die in einer Demokratie undenkbar seien. Mitte der 80er Jahre formulierten Rainer Trampert und ich in dem Buch Die Zukunft der Grünen ein realistisches Konzept für eine radikale Partei, 12 Thesen. Damals waren wir noch auf der Höhe der naturwissenschaftlichen Diskussion, von denen ich nur 3 kurz vorstelle. Erstens, die Menschheit zerstört gegenwärtig ihre natürlichen Lebensgrundlagen. Zweitens, diese Zerstörung hat offensichtlich mit den inneren Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zu tun. Zwang zu Wachstum, Akkumulation, Profit. Um dieser Zerstörung Einhalt zu gebieten, muss der Kapitalismus selbst überwunden werden. Die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit erfordert also drittens einschneidende Veränderungen in der Produktion und damit in den Konsumgewohnheiten der Mehrheit der Menschen. Diese Thesen entstanden vor fast 35 Jahren und dienten als Ausgangspunkt für theoretische Reflexion und stoffliche Beweisführung. Damals kannte ich die polychlorierten Naphthaline, die Dibenzofurane und andere toxische Stoffe nahezu persönlich. Das kann ich heute nicht mehr behaupten, wobei ich doch weiterhin Veröffentlichungen zur Kenntnis nehme, die sich mit den ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen der Klimakrise oder den verheerenden Auswirkungen des Exports toxischer Produktion in die Peripherie befassen. Autoren wie Thomas Konitsch, Stefan Lessenich und Ulrich Brandt sind hier zu erwähnen. Keiner von ihnen, und das gilt auch für linke Zeitungen und Zeitschriften, hat jedoch eine Pandemie dieses Ausmaßes vorhergesehen. Heute, ein halbes Jahr nach Ausbruch der Pandemie, beziehungsweise inzwischen gut ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie, sind die Studien und Prognosen der Weltgesundheitsorganisation WHO oder der Bill and Melinda Gates Foundation einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Und die Stimmen kritischer marxistischer Forscher und Mahner werden vermehrt zur Kenntnis genommen. Beispielhaft sei auf das Buch, was Covid-19 mit der ökologischen Krise, dem Raubbau und an der Natur und dem Agrobusiness zu tun hat, von Rob Wallace verwiesen. Der politische Virologe gehört zu den wenigen, die von sich sagen können, sie seien von der Pandemie nicht überrascht worden. Seine Vorstellung stellt die Frage, ob und inwiefern die Pandemie in den Prozess der Zerstörung der äußeren Natur des Menschen einzuordnen ist und welche künftigen Katastrophen als Folge der Klimakrise zu erwarten sind. Zitat Ende. Damit würde ich auch erstmal enden und ja, Thomas, nun das Wort für weitere Ausführungen übergeben.
Ja, dann will ich noch ein ganz klein bisschen mehr Rob Wallace zitieren, weil es ja irgendwie doch zentral ist und über allem schwebt. Heute erschreibt unter anderem, unsere zugrunde liegende Annahme ist, dass die Ursache von Covid-19 und ähnlicher Erreger nicht auf den Auslöser einer Infektion oder ihren klinischen Verlauf beschränkt werden kann, sondern dass in den ökosystemischen Verhältnissen liegt, die unter anderem das Kapital seinen Interessen gemäß gestaltet. Auch wenn wir keine Absicht dahinter sehen, ist die ganze Produktion doch perfekt organisiert, um die Evolution von Krankheitserregern und ihre anschließende Übertragung zu beschleunigen. Entwaldung und intensive Landwirtschaft beseitigen die zufallsverteilten Hindernisse der traditionellen Agrarforstwirtschaft, die das Virus einst davon abhielten, ausreichend Übertragungen zu erreichen und zu einer Pandemie zu werden. Wir entfesseln Naturkräfte, die wir nicht beherrschen. Nichts garantiert, dass der nächste Erreger nicht noch tödlicher sein wird und die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Ich zögere immer, solche sehr weitreichenden Prognosen vorschnell auf meine Fahnen zu schreiben, denn meine politisch begründete Scheu vor apokalyptischen Zuspitzungen, die ich heute nicht näher erläutere, ist aus guten Gründen, glaube ich, sehr groß. aber es muss in Erwägung oder Erwartung gezogen werden, dass es eine Tendenz zur Entstehung von Pandemien in geringeren zeitlichen Abständen geben wird. Also der vehementeste Widerspruch gebührt der allgegenwärtigen Bezeichnung der Pandemie als Naturkatastrophe, als wäre sie, es wäre ein Meteorit eingeschlagen oder ein Tsunami entfacht. Und der Behauptung, es gebe eigentlich keinen Zusammenhang mit der kapitalistischen Produktionsweise. Dieser Ausgangspunkt alleine, diese Erkenntnis, diese Sichtweise, bildet den schroffest denkbarsten Antagonismus zum allseits verkündeten Postulat der Rückkehr zur Normalität. Normalität hat ja verkürzt gesagt drei Dimensionen mit ihren fließenden Übergängen. Erstens, die Rückkehr zu einer Produktionsweise nach einem hypothetischen Sieg oder einem letztlich gelungenen Katastrophenplan und einem System von Bedürfnissen, der Entschädigung für Entsagungen im Beruf mit konsumtive Möglichkeiten, das die nächste Pandemie produziert. Entweder ausdrücklich Per Heinel zu lesen in der April-Ausgabe, der konkreter das vertieft und bebildert und auch als Referenten zu nutzen. Zweitens bedeutet Normalität durch den Vergleich mit dem zweifelsfrei schlechteren Ausnahmezustand. Und die Titulierung des Bestehenden als Freiheit samt der Romantisierung zahlreicher Facetten. Ob die Schule plötzlich der schönste Ort für Kinder ist oder das Pflegeheim mit Besuchsmöglichkeiten paradiesisch oder das schreckliche Weihnachten mit seinem Familienbesuch und den vielen verprügelten und misshandelten Frauen oder der Weihnachtsmarkt oder die Gewerbefreiheit. Alles ertrinkt im Begriff der Normalität, in Romantisierung und Idyll. Und Normalität hat drittens die Funktion des rechten Kampfbegriffs, ist da nicht zufällig der AfD-Slogan zur Bundestagswahl, da ja bei diesen im bestehenden Verstoß gegen die natürliche Ordnung durch Versifftheit und durch Errungenschaften zivilisatorischer Art oder Modernisierung definiert wird. Ich lese deswegen eine kurze Sequenz, die Problemstellung und Haltung zum Ganzen deutlich macht. Sie befindet sich am Ende des Kapitels über das Verhältnis des Pathogenen zum Normalen, wozu wir noch kommen werden, die für mich sehr maßgebend ist. Als treuer Anhänger des Rationalen, sogar als Verteidiger des wissenschaftlichen Positivismus, sobald dieser von der Anti-Aufklärung unter Feuer genommen wird, neige ich dennoch der Auffassung zu, man müsse, wie Herbert Marcuse schrieb, vermuten, dass in der Gesellschaft das Rationale eher als das Irrationale zum wirksamsten Vehikel der Mystifizierung wird. Unter diesem Gesichtspunkt ein paar Anmerkungen, zu denen die deutsche Herrschaft und auch mich, jedenfalls ihr besserer Teil, informierenden und beratenden Virologen. Das sind Experten. Man könnte auch sagen, rationale Ratgeber, die Katastrophen minimiert und bearbeitet werden. Und ob sie das explizit machen oder nicht, sie sind zugleich Propagandisten und Erworfene der bestehenden Wirtschaftsweise und des Paradigmas, dass man die Wirtschaft eben nicht schädigen dürfe und dass einer Rezession der baldige Aufschwung zu folgen habe. Alle sind unzuständig für allerlei soziale Fragen der Klassengesellschaft und insofern ähneln sie jenen kenntnisreichen Experten, die zum Beispiel Atomkraftwerke sicherer machen wollen. Es gilt also eher zu würdigen, dass der eingangs erwähnte Rob Wallace diesen Berufsstand verlassen hat, weil er wissenschaftlich zu der Erkenntnis gelangte, dass dessen Expertentum auch Don Quixoterie, auch vergeblichen Kampf mit Windmühlenflügeln enthält, beschränkt ist, solange die Landnahme durch industrielle Agrarwirtschaft Pandemien weiterhin produziert. Die wissenschaftlichen Berater des Green New Deals füllen übrigens eine ähnliche Rolle, wie besagte Virologen aus, indem sie technische Lösungen und nie eine grundlegend andere Produktionsweise produzieren. Ein kluges, kleines Buch, das den Titel Die Befreiung der Natur zum Verhältnis von Natur und Freiheit bei Herbert Marcuse trägt und gerade bei Papi Rossa erschienen ist, rekonstruiert, wie früh und ohne die heutige Dramatik der ökologischen Probleme kennen zu können, der gesellschaftskritische Philosoph fernab jeder Technik- und Wissenschaftsfeindschaft, jeden rückwärtsgewandten, asketischen Ideal der Einordnung in ewige Kreisläufe der Natur spottend entwickelt hat, dass eine der Emanzipation verpflichtete Wissenschaft zu wesentlich anderen Begriffen der Natur gelangen müsse. Im scharfen Gegensatz zur kapitalistischen Ausbeutung der Natur wäre ihre menschliche Aneignung gewaltlos, nicht zerstörerisch, orientiert an den der Natur innewohnenden, lebenssteigernden, sinnlichen, ästhetischen Qualitäten, heißt es in Konterrevolution und Revolte. Dieser Weg ist der Weg der Absage an lediglich pragmatisch-technische Lösung. Er ist Bestandteil der heute sich am marginalen Rand ständigen, der heutigen Suche nach einem Begriff von gesellschaftlichem Reichtum, der sich nicht an Bruttosozialprodukt, Vollbeschäftigung und Lohnhöhe misst. Ich rate ganz ausdrücklich dazu, allen linken Kreisen und wenn sich 7 Leute zu einem Tagesseminar treffen, sich nicht einreden zu lassen, bei der Beschäftigung mit solchen Fragen auf abseitigen Gleisen zu sein, da doch praktisch Wichtigeres ins Werk zu setzen sei. Und daran anknüpfend muss es eine Kritik der Bedürfnisse geben, die die Zentralität dieser Kritik für den kritischen Begriff der Gesellschaft versteht. Bedürfnisse sind geschichtlich, Bedürfnisse sind nicht natürlich. Kritik der Bedürfnisse hat zum Gegenstand Kritik der materiellen Verhältnisse, die das System von Bedürfnissen erzeugen und dadurch Kritik der Subjekte, in die die Produktionsweise und ihre Konkurrenz und Effektivität eingewandert sind und die von ihr hässlich gemacht wurden. Kritik der Bedürfnisse ist immer der Versuch, das ganz andere, also einen anderen Begriff gesellschaftlichen Reichtums in einer antizipierten klassenlosen Gesellschaft aufscheinen zu lassen und Reflexion einzufordern über die heute bestehende. Die auf vielen Gebieten changiert oder schwankt oder balanciert, gesellschaftskritisches Schreiben, also auch meines, zwischen Empathie und Parteinahme mit den Ausgebeuteten, den ums Leben Betrogenen und Distanz bzw. Zerwürfnis mit denen, wie sie nun einmal empirisch sind. Und Kritik der Bedürfnisse hat einen sehr schlichten Ausgangspunkt. Ein Fundament, sozusagen ein errichtetes Hindernis gegen die Gefahr, zu früh und unbedacht und falsch sozialpsychologisch zu werden. Adornos Ausgangspunkt ist das Leiden der gewaltigen Mehrheit aller Menschen auf der Erde. Und er schreibt, wird produziert, was alle Menschen jetzt hier am dringendsten brauchen. So ist man allzu großer sozialpsychologischer Sorgen wegen der Legitimität ihrer Bedürfnisse enthoben. Das fast schon zu schlicht anmutende ist allerdings in der Gesellschaft, in der ich lebe, randständig. Wird jedoch in einer Gesellschaft, in der Hunger angesichts vorhandener und offensichtlich möglicher Güterfülle jetzt und hier vermeidbar wäre, gleichwohl gehungert, so verlangt das Abschaffung des Hungers durch Eingriff in die Produktionsverhältnisse, heißt es in der Einleitung zum Positivismusstreit. An die Stelle des Eingriffs in die Produktionsverhältnisse, der Enteignung also, ist, wie wir wissen, auch manch linkes Programm zur Mittelstandsförderung oder Ausweitung der Mitbestimmung getreten. Marx folgend bleibt der Ausgangspunkt einer Kritik der Bedürfnisse die Art des gesellschaftlichen Produzierens. Und denn der Produktionsapparat bestimmt nicht nur die Fertigkeiten, sondern auch die individuellen Bedürfnisse. Neu sei daran die überwältigende Rationalität in diesem irrationalen Unternehmen über alles hinaus, was zur Zeit von Marx konstatierbar gewesen sei, sind die Bedürfnisse, die es potenziell längst waren, vollends zur Funktion des Produktionsapparats geworden, nicht umgekehrt. Die werden total gestört. Um das ein klein wenig zu vertiefen, merke ich an die Untertanen, die gehen ja wirklich ein, die werden ja richtig zornig, wenn nicht sogar staatsverdrossen, wenn ihnen das Shoppen, das so viel mehr und anderes ist als der bloße Erwerb nützlicher Güter. Die Menschen erkennen sich in ihrem Wahn wieder, sie finden ihre Seele in ihrem Auto, ihrem Heichelempfänger, ihrem Küchengerät. Kommunistische Kritik hat also immer eine Gleichzeitigkeit zum Gegenstand. A, den Skandal der Koexistenz von vorhandenen, ungenutzten Produktionsmitteln und Mangel, Armut, Hunger, der ohne Kaufkraft nicht behoben wird, obwohl die Produktionsmittel da sind, sowie zweitens die Reflexion über den produzierten Schrott, über das falsche Freiheitsversprechen, das mit seinem Besitz einhergeht. Es überwältigen die Bedürfnisse nach Produktion und Konsumtion von unnützen Dingen, das Bedürfnis nach freier Auswahl zwischen gleichwertigen Marken und nichtigen Zubehör konstituiert den Konsumenten und findet sowohl im kritischen Konsumenten als auch im Schnäppchenjäger seine höchste Ausprägung. Die unschlagbare Produktivität und Effektivität der Ökonomie, der kapitalistischen Zentren, dieses Tilgen jeder Verschnaufpause, erzeugt allerdings mehr als nur die Sehnsucht nach Konsumvergnügen und Zerstreuung. Technologische Rationalität und Effizienz wird moralische Instanz. Offenbar hat das Schuldgefühl im reichlichen Bewusstseins keine Stätte. Das glückliche Bewusstsein der Funktionierenden, den Anforderungen gewachsenen, der nur ihre Pflicht erfüllenden, ist ohne Schuldgefühl. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Zustand der Welt setzt sich so, wie wir beobachten können, fort in der Gleichgültigkeit gegenüber den Alten, Vorerkrankten, Behinderten und Zufallsopfern der Pandemie. Selbstverständlich erlaubt die kritische Theorie der Gesellschaft, falsche Bedürfnisse als falsche Bedürfnisse zu identifizieren. Sie muss allerdings tastend bleiben bei der Bestimmung richtiger. Herbert Marcuse sah kurz nach 68 in seiner wohl optimistischsten Phase so ein minoritäres, wachsendes und ihm wertvolles Milieu weltweit wachsen, das die Aggressivität, Brutalität und Hässlichkeit der etablierten Lebensweise nicht länger zu ertragen vermag. Das von der Hoffnung auf ein befriedetes Dasein getragene Nachdenken erfordere, schreibt er, die Absage an alle Härte, Kompanei und Brutalität, erfordere Ungehorsam gegenüber der Tyrannei der Mehrheit, das Eingeständnis von Angst und Schwäche, die vernünftigste Reaktion gegenüber dieser Gesellschaft, eine empfindliche Intelligenz, die Ekel empfindet angesichts dessen, was verübt wird. Die Legitimität des Eingeständnisses von Angst und Schwäche, die ja heute oft bestritten wird, scheint mir von zentraler Bedeutung. Es laufen mir auch in der Linken eindeutig zu viele Kraftprotze durchs Bild. Was anders wäre, ist namenlos. Und was heute etwa dafür einsteht, Solidarität, Zartheit, Rücksicht, Bedacht, hat mit der Freiheit der gegenwärtig Freien nur geringste Ähnlichkeit. Ich finde, schroffer kann man die Absage an den heute herrschenden Freiheitsbegriff kaum formulieren. Und deswegen zum Schluss, jenseits aller Fragen nach Erfolgsaussichten sind unsere Argumente, mit denen wir heute in der Pandemie intervenieren, mitbestimmt von dem, was wir als befriedete Gesellschaft denken. Es kann keinen menschheitsgeschichtlichen Traum geben, der der Verewigung der heutigen Form der Arbeit nicht widerspräche. In der Räterepublik, ihr kennt das Zitat, müssen nicht alle Räder laufen, formulierte Adorno die Maxime der produktiven Unterlegenheit eines Gesellschaftssystems, das die Angst vor Armut durch Arbeitslosigkeit und damit die Angst vor Rationalisierung und technologischer Entwicklung überwunden hat. So viel zum Ersten.
Ja, danke schön. Neben der Kritik der Bedürfnisse ist ein weiteres Thema, das sich doch die Reflexionen von dir zählt ja auch die Kritik an Staat und Demokratie. Es gibt im Buch ein längeres Kapitel, in dem du dich mit der Rolle des Staats in der Pandemie, mit dem staatlichen Pandemiemanagement beschäftigst, aber auch auf linke Kommentare zum staatlichen Pandemiemanagement eingehst und da eine Kritik an einer linken Verklärung des Staates formulierst und auch nochmal eine Kritik der Demokratie formulierst. Dazu auch als Einstieg wieder zwei kurze Zitate und dann weitere Ausführungen. Ich fange an mit einem kurzen Auszug aus dem Kapitel Die Linke und der Staat. Zitat: Im Krisenfall schlägt immer die Stunde linker Staatsmythologisierung. Der Staat wird als das potenziell Bessere gesetzt. Der Bösewicht ist, wie hundertfach zu lesen war, stets der Finanzherr oder der Großaktionär. Im Falle der Lufthansa also der Großaktionär Heinz Hermann Thiele, dem sich das eigentlich Bessere leider gebeugt habe. Zitat: Der Staat hat versäumt, seine 9 Milliarden an klare regulatorische Bedingungen zu knüpfen, sagte etwa Bernd Rixinger von der Linkspartei und sein Parteikollege Klaus Ernst legte nach, Zitat: Eine Beschäftigungsgarantie wäre das Mindeste gewesen. So wird nicht begriffen oder soll nicht begriffen werden, dass der Staat selbst das Ziel verfolgt und im Rahmen weltweiter Konkurrenz verfolgen muss, durch Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit den Konzern in die Profitabilität zurückzuführen.
Sich mit diesem hier karikierten, aber real existierenden Bewusstsein anzulegen, ist linke Aufgabe. Immer auf Abstand zu gehen zu allen Protesten, die den Weiterbetrieb von verabscheuungswürdigen, aber auch den Weiterbetrieb von Unnötigen zum Gegenstand haben. Und gegen alle Widrigkeiten nicht zu lügen. Kapitalistische Krisen werden auf unsere Schichten abgewälzt. Umkämpft, und das ist nicht unwichtig, ist lediglich in welchem Ausmaß. Eine wohlklingende und zugleich gefährliche Phrase ist die Forderung nach mehr Mitbestimmung oder mehr Einfluss der Belegschaften, wo Identifikation und Co-Management das Bewusstsein prägen. Herbert Marcuse schrieb dazu, Zitat, wo die Klasse jedoch zur Stütze der herrschenden Ordnung geworden ist, würde ihr Aufstieg zur Kontrolle jene nur verlängern. Und im Kapitel Bloß kein Demokrat sein, ergänzt du zu dieser Kritik an linken Illusionen in puncto Staat mit Blick auf Demokratie. Zitat, mein politisches Leben war und ist von Protest gegen staatliche Repression geprägt. Zu keinem Zeitpunkt während der Corona-Notstandsmaßnahmen habe ich jedoch eine Bedrohung der Demokratie, gar die Einführung einer Gesundheitsdiktatur befürchtet. Ich halte all das, was die deutsche Bundeskanzlerin ja selbst als Zumutungen bezeichnet hat, für intentional temporär, für ein zeitliches Zwischenspiel vor der Rückkehr zur sogenannten Normalität. Ich bestreite mit dieser Aussage keineswegs, dass Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Pandemiebekämpfung in eine zukünftige autoritäre und repressive Politik einfließen können. Worum es mir geht, gerade wenn und weil ich die Initiatoren der ersten Hygienedemos mit dem Grundgesetz rumfuchteln sah und Ken Jebsen sich als Verteidiger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geriert, manchmal tut das auch die AfD, gerade wenn und weil der Verfassungsschutz ermittelt, ob eine Mehrheit der Demonstranten freiheitlich-demokratische Normalos sind, gerade wenn und weil linksliberale Apologeten der Zivilgesellschaft, die das Geschäft der Korrektur und der somit auf ewig akzeptierten Herrschaft betreiben, gekränkt sind, dürften sich Anhänger der Gesellschaftskritik nicht in Demokraten transformieren. Linke bekämpfen und negieren, was falsch und reaktionär ist, und zwar auch im Handgemenge des Alltags. Sie feiern niemals abstrakt, pauschal Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit oder die Toleranz. Ja, damit würde ich enden und dich bitten, auch dazu wieder ein bisschen mehr auszuführen und genau, weitere Reflexionen und Passagen vorzustellen.
Marie, das wird der etwas längere Komplex, nachher wird kürzer. Eines der wichtigsten Anliegen meines Buches ist, folgenden kurzen Satz zu entschlüsseln. Der bürgerliche Staat organisiert den Tod und schützt das Leben. Zwei Zitate formuliert das erste im Spätsommer und das zweite im Winter, also vor recht kurzer Zeit. Staaten bewirtschaften ihr Menschen, dies auszudrücken, hat keineswegs etwas mit Staatsförmigkeit zu tun. Der Staat gewährleistet die Kapitalakkumulation, dient der Bewirtschaftung und Verwaltung des Menschenmaterials und handelt in dieser Hinsicht im Rahmen der Pandemie durchaus immanent richtig. Er befördert zugleich Konsens und Loyalität der Untertanen, wenn er die Zahl der Toten begrenzt und die Reproduktionsfähigkeit der Lohnabhängigen sichert, auch gegen einzelne untergeordnete Sektoren oder Fraktionen des Kapitals. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass Lebensrettung oder Gesundheit Maximen staatlichen Handelns im Kapitalismus wären. Wir wissen, was Soldaten genügen müssen, in welchen Branchen die Lebenserwartung gering ist oder wie Armut die Lebenserwartung senkt. Wir wissen von der hohen Zahl an Krebserkrankungen in der Umgebung von Atomkraftwerken, von Tausenden in den Krankenhäusern, die mangels Hygiene an Keiminfektionssterbenden. Und natürlich wissen wir schließlich von den Opfern der deutsch-europäischen Flüchtlingspolitik. Und später, als schon die Wehr zu besichtigen war, betrachtet man die Zahl der Corona-Toten in der Zeit von Ende August 2020 bis zum März 2021, dann besichtigt man die Resultate der Bewirtschaftung des Menschenmaterials durch die jeweiligen Staaten, freilich nur bezüglich der Pandemie. Mein Ausgangspunkt bleibt also, dass dem Plan oder der Ambition des deutschen Staates ein notwendiges kapitalistisches Kalkül zugrunde liegt, nämlich das Ausbalancieren von akzeptierten Opfern und die Vermeidung einer zu hohen, das nötige Reservoir der wahre Arbeitskraft beeinträchtigenden Zahl von Infektionen bei Erhalt der Loyalität gegenüber dem Staat sowie seinem regierenden und konstruktiv oppositionellen Personal selbstverständlich. Der Staat als Regulator der Akkumulation, von deren Gelingen er über die ihn finanzierenden Steuern abhängig ist, hat bei dieser Balance Spielräume, besitzt aber keine Freiheit. Er ist höchstens bedingt souverän. Mein Grundgedanke lautet also, dass Deutschland, wie fast alle Staaten der westlichen Welt, das Konzept der abgebremsten Herstellung von Durchseuchung oder Herdenimmunität, einer kontrollierten Durchseuchung ohne allzu katastrophale Zahlen und Bilder, ohne wirkliche Zusammenbrüche des gesamten Gesundheitssystems zu provozieren, verfolgt hat. Bei allen Fehlern und Versäumnissen und Skandalen und Vorgängen der Korruption, sozialen Ungerechtigkeiten in einer Klassengesellschaft, Leichtfertigkeiten, Blödheiten, Tollpatschigkeiten und Kontroversen innerhalb der Macht, gilt es, dieses Prinzip zu begreifen. Die mögliche bilanzierende Feststellung, die deutsche Staatspolitik habe systemimmanent, also im Sinne von gelingender Kapitalakkumulation und Förderung der Stellung in der Weltmarktkonkurrenz, also der relevanten Bereiche industrieller Produktion, erfolgreich, richtig agiert, obwohl oder weil es im August 2020, wie wir wissen, nur rund 9.000 Corona-Tote gab und heute knapp 90.000. Dieses Wissen macht mich ja nicht uninteressiert oder ignorant gegenüber allem Graduellen. Es ist nur die komplette Absage an alle linken Usancen oder Sehnsüchte, auch noch den besseren, ideellen Gesamtkapitalisten verkörpern zu wollen. Das halbe Buch ist voll von Graduellen. Melanie Brinkmann behauptet, die Verzögerung beim Lockdown im Herbst und Winter hätten zu 30.000 Toten mehr geführt. Selbst wenn die Zahl zu hoch gegriffen sein sollte, die Tendenz stimmt und ist erschütternd, ist zutreffend. Ich reflektiere, was es bedeutet hätte, hypothetisch, wenn solche Virologen wie Streeck und Schmidt-Schanner sieht oder solche grauenhaften Mediziner wie Gassen und die ihn unterstützenden Ärzteverbände sich mit ihrer Rebellion gegen Merkels angebliche Übervorsicht durchgesetzt hätten oder gar die von Springer protegierten sogenannten Experten, die Unterstützer der Hygienedemos objektiv waren. Das hätte jedenfalls mehr Tote und Schwerkranke bedeutet. Ich vergleiche Schwedens Tote mit denen der Nachbarländer. Ich bespreche die Opferzahlen der Wochen des Konzepts der ungebremsten Durchseuchung in Großbritannien und so weiter und so fort. Es geht also nicht darum, das Graduelle, die Unterschiede zu bagatellisieren und zu ermitteln, wo, mit welchem Konzept. Meist aber nicht immer nur von Rechten ein besonderes Maß an Sterberate erzielt wurde. Dennoch, was als Katastrophe angesehen wird, liegt nicht in den Zahlen, sondern im Ermessen der Gesellschaft. Wir erleben ja ein großes, bedrohliches Experiment. Mit welcher Gelassenheit ist eine Gesellschaft bereit, mehrere hundert, ja mehr als 1.000 Tote täglich zu akzeptieren. Ich glaube, heute sind gut 250 Tote gemeldet worden. Und die Gesellschaft ergeht sich in erfreulicher Zuversicht. Objektiv fand in der Pandemie eine Erziehung von Millionen statt, zu einer Art verordneten Schizophrenie. Sie sollten vorsichtig im privaten Bereich sein, Kontakte reduzieren, Zusammenkünfte minimieren und zugleich risikobereit sein, alle Gefahren bei der Arbeit und auf dem Weg zu ihr missachten, wo Homeoffice nicht möglich war. Und das basiert auf Gewohnheit. Das ist gesteigerte, größere Dimension alltäglicher Gewohnheiten. Die staatliche Bewirtschaftung des Menschenmaterials enthält ja fast immer auch schützende und sich insofern mit linken Forderungen oder mit denen der historischen Arbeiterbewegung berührende, bürokratisch verbogene Aspekte. Davon sind wir umzingelt. Es gibt Hygienevorschriften für Restaurantküchen und vieles mehr. Es gibt den Anspruch jedenfalls zu verhindern, dass sich mit Gammelfleisch vergiftet werde. Es gibt Feinstaubverordnungen für Luftqualität, es gibt Verbot der Kinderarbeit. Es hat sich durchgesetzt, das Verbot einiger Werkstoffe, die sich als außerordentlich toxisch erwiesen, etwa Asbest und Formaldehyd. Es gibt die Kennzeichnung von Gewässern, in denen man nicht baden darf wegen der toxischen Belastung. Und es gibt auch, die man schon hat, eine gute Ausrüstung der Soldaten mit allerbesten Helmen und Gewehren, um die Wahrscheinlichkeit ihres Lebens zu erhöhen und den Tod ihrer Feinde ebenfalls. Und weil das Beispiel ja so grassierend oft benutzt wurde, um das nun mal einmal einzugehende, das einmal in Kauf zu nehmende Risiko, das unseren Wohlstand und unsere Art zu leben bildern sollte, zu erwähnen, den Individualverkehr. Es gibt Festlegung von erlaubter Geschwindigkeit, es gibt Verpflichtung auf Kontrolle bestimmter Sicherheitsstandards durch den TÜV, es gibt die Gurtpflicht, bei deren Einführung mal Millionen Männer das Ende der persönlichen Freiheit kommen sahen. Es gibt die Gurtpflicht also, um Unfalltodeszahlen zu senken, und es gibt Abgasnormen. Und aus all diesem erscheint der Staat und sein Gewaltmonopol als Verkörperung von Vernunft, als Regulator des Verhältnisses von sogenannter persönlicher Freiheit und Gesundheitsschutz. Und natürlich sind diese Felder alle politisch umkämpft. Er entscheidet und sucht Konsens mit den Untertanen, welche Opfer als legitimer Preis für florierende Wirtschaft und Arbeitsplätze, für Wohlstand und Vergnügen und für die Ideale höherer Staatsbürgerkunde, also für eine Freiheit, die keine ist, zu gelten haben. Ich lese, wenn ich das schnell genug finde, hierzu zwei Auszüge. Und weil ich nun mal weder Nationalist noch alternativer Nationalist, also auch kein Verfassungspatriot bin, stehe ich bestimmten Kontroversen und sogenannten Kämpfen eher beobachtend, analysierend und zugegeben abseits und fremd gegenüber. Der deutsche Staat will die Lufthansa retten und ich denke, das versuchen andere Staaten auch, und wenn es dem Deutschen nicht gelingt, dann entstehen woanders Arbeitsplätze, wie schön. Und das eigentlich Bedrückende ist, dass die unabhängigen Flugbegleiterorganisation UFO oder die Vereinigung Cockpit oder Verdi sich ja überbieten mit Lohnverzichtsangeboten, und um das klarzustellen, damit verraten sie nicht ihre Basis, wie der DGB mit seiner sozialpartnerschaftlichen Erklärung zum Arbeitsleben, wenn der Pandemie die Basis nicht verraten hat und der DGB mit seiner im März verabschiedeten Erklärung mit den Arbeitgebern für Lockerung der Wirtschaft die Basis nicht verraten hat, sondern deren heutigen Bewusstseinsstand zum Ausdruck brachte und die Belegschaft von Lufthansa hält dann Plakate hoch, auf denen sie ihre eigene Verdinglichung präsentiert. I love Lufthansa. Ihre eigene Selbstaufgabe zu Tugend verklärt. Kranich oder gar nicht. Und ihre komplette Identifikation und Selbstaufgabe ausstellt. Wir sind Lufthansa. Nun, zwei ganz winzige Beispiele noch. Auch durch tagelanges Nachdenken kommt mir, der ich immer vom Gebrauchswert ausgehe, keine Idee, warum ich Interesse an der Rettung der Commerzbank haben sollte. Die Dresdner Bank gibt es auch nicht mehr und es stört gar nicht. Das ist ein Konzentrationsprozess des Kapitals. Oder bereichern die Filialen der Banken die Schönheit der Fußgängerzonen? Befördern sie gar Stadtteilkultur oder verliert der Mittelstand vertraute Ansprechpartner? Mir egal, oder nehmen wir die Meyer-Werft in Norddeutschland, die Kreuzfahrtschiffe baut, die momentan nicht so recht nachgefragt werden. Hier wurde neben anderen Staatssubventionen einmal ein ganzer Fluss hergerichtet. Den Untergang der Meyer-Werft. Kann ich nichts Trauriges abgewinnen. Also wechsle ich zum Thema kein Demokrat sein. Ich habe ja bewusst zu Beginn meines Vortrags und im Buch auf einem scheinbar nicht zum Thema Pandemie passenden sachfremden Zusammenhang hingewiesen, bevor die Herrschaft von Beschwichtigung auf die sogenannte Panikmache oder Alarmismus umgeschaltet hat, war das Großereignis mit voller Medienpräsenz schlechthin die Vorgänge an der türkisch-griechischen Grenze und auf den griechischen Inseln. Das kommentierte mein Freund und Bühnenpartner Thorsten Mense. Das Grundrecht auf Asyl ist angesichts der realen Chancen, dieses Recht in Anspruch zu nehmen, zu können, zur Farce verkommen. Die Frage war daher nicht ob, sondern nur wann Europa auch unter Einsatz von Schusswaffen Menschen auf der Flucht dieses Recht verwehrt. In Zusammenarbeit mit nationalistischen Bauern und rechtsextremen Milizen haben die griechischen Sicherheitskräfte die Faschisierung der europäischen Flüchtlingsabwehr vollendet und ernteten dafür Lob von der deutschen EU-Präsidentin. Die Barbarei ist kein zu verhindernder Zustand. Wir stecken längst mittendrin. Dies sind keine neuen Erkenntnisse, doch haben wir das Bewusstsein darüber ebenso ausgesperrt wie die Geflüchteten. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die Barbarei kein später zu fürchten ist, sondern eins der bürgerlichen Demokratie innewohnend ist. Und diese wohlstandschauvinistische Grundstimmung, dieses wir haben nun wirklich selbst genug Sorgen, diese provinzielle Ignoranz gegenüber dem Elend in der Welt, dieses hemmungslose Geflänne, wenn gut situierte Mitglieder gehobener Schichten in jedes sich bietende Mikrofon angesichts einiger Unbequemlichkeiten des Homeoffices weinten, war widerlich. Gäbe es ein relevantes humanistisches Segment in Deutschland, in Deutschlands Gesellschaft, es müsste sich jetzt artikulieren, massivst manifestieren, in aller schlichtesten Forderung. Verschenkt den Impfstoff in die armen Regionen. Setzt das Patentrecht außer Kraft. Schafft überhaupt Betriebsgeheimnisse ab. Liefert die Stoffe und die technischen Geräte, liefert das Wissen, die Produktionsstätten aufzubauen, sind, all das gibt es nicht. Stattdessen tausende Berichte über die Rückkehr in die Freiheit, ins Restaurant und die Aufforderung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom schönsten Erlebnis zum Ende der Pandemie, Fotos einzuschicken. Wir sehen die Zahlen in Indien. Wir lesen erschrocken, was sich in den Nachbarländern, die als Vorbild gehalten, abspielt. Wir registrieren, dass in Argentinien die Hölle ausbricht und so weiter. Und es gibt diesen Ruf als relevanten eben nicht. Nun beobachten wir auch, dass das Sterbenlassen an Corona sich auch legitimiert, legitimiert im Rahmen höherer Staatsbürgerkunde, also im Namen einer Freiheit, die keine Linke ist, im Namen von Demokratie, von Gewerbe, Reise, Demonstrations-, Meinungs-, Religionsfreiheit und natürlich durch Verweis auf das sakralste aller Rechte, die persönliche Verantwortung und die Würde des mündigen Bürgers. Nur Verachtung für diese Proklamation wird hier das gebotene Maß an Negation ermöglichen. Ich meine, das geht ja bis ins Irrsinnige. Selbst müsste doch jeden Linken wie ein schlechter Scherz erkennbar sein, wenn die Klage über die beschnittenen Freiheitsrechte, auch die Gewerbefreiheit, die dem Tellerwäscher erlaubt, Besitzer von Produktionsmitteln und also Bourgeois zu werden, anführt. Was für eine Sakralisierung des Liberalismus, was für ein Anhimmeln der kapitalistischen Ordnung, die ehemals den doppelt freien Lohnarbeiter und seinen Ausbeuter im Gegensatz zur Ständegesellschaft weltanschaulich feierte. Eine Weihe der im Grundgesetz fixierten Verteidigung des Privateigentums ist das. Linkes Denken amputiert sich und gewiss ist auch immer Angst, das Feld des Erlaubten oder auch des gegebenenfalls Bezuschuss zu verlassen im Spiel. Linkes Denken übt Selbstzensur, macht sich unfrei, wenn es nicht zu erörtern wacht, ob eine Formulierung, ich nehme eine von Robert Kurz, zutreffend ist. Dieser nannte die bürgerliche Demokratie die bisher modernste Form der Diktatur, einer zwanghaften gesellschaftlichen Form über die Entwicklung menschlicher Bedürfnisse und Beziehungen. Zu erforschen ist, selbst wenn wir die Welt, in der wir leben, nur interpretieren wollen und damit gegenwärtig nicht verändern können, der Zusammenhang von Liberalismus und Faschismus. Um das hier nicht auszuführen, verweise ich nur oder rate zur Lektüre des Aufsatzes von Herbert Marcuse, der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung. Und deshalb erlaubt die Zeitknappheit auch nur noch einen allerletzten Splitter vorzutragen. Die kritische Theorie der Gesellschaft analysiert die bestehende, die demokratische Gesellschaft als Ganze, als irrational ausgestattet mit einer bestürzenden Harmonie von Freiheit und Unterdrückung, Produktivität und Zerstörung, Wachstum und Regression. Diese setzt ein bestimmtes konsumtives Niveau als Bedingung der bürgerlichen Demokratie voraus, eine komfortable, reibungslose, vernünftige demokratische Unfreiheit herrscht in der fortgeschrittenen industriellen Zivilisation und ist gerade nicht durch Toleranz und Pluralismus eingeschränkt, sondern bedarf ihrer nicht nur eine besondere Regierungsform oder Parteiherrschaft bewirkt Totalitarismus, sondern auch ein besonderes Produktions- und Verteilungssystems, das sich mit einem Pluralismus von Parteien, Zeitungen, ausgleichender Mächten durchaus erträgt. Die Reichweite der gesellschaftlichen Herrschaft über das Individuum ist unermesslich größer als je zuvor. Jede wirkliche Emanzipation, also jede den Namen verdiente politische Freiheit, würde die Befreiung der Individuen von der Politik bedeuten, heißt es im eindimensionalen Wunsch. Das ist Aufforderung zur Überwindung des lebenden Vermessens der Widersprüche von Verfassungsideal und Verfassungswirklichkeit. Das nie darüber hinaus gelangen kann, der Herrschaft bzw. einzelnen Parteien vorzuwerfen, sie stünden nicht wirklich praktisch mit aller Konsequenz den eingeführten Postulaten des Grundgesetzes. Und das ist eine Sackgasse. Nun wieder du, Boris.
Ja, danke schön. Den Aspekt des Wohlstandschauvinismus und der Ignoranz gegenüber dem Sterben jenseits der Grenzen ist ja auch die Ignoranz des Sterbens innerhalb der Grenzen verbunden. Das Thema des Sozialdarwinismus zieht sich durch deine Reflexionen der Rücksichtslosigkeit gegenüber Alten, Kranken und den vermeintlich aus Sicht des Kapitals Überflüssigen. Auch dazu würde ich kurz aus dem Kapitel Lass die Alten sterben einen kurzen Auszug vorlesen. Du schreibst, wir sehnen uns alle nach Normalität. Ich keineswegs. Das Versprechen, die staatlichen Maßnahmen seien temporär, gründet von der sehnsüchtig erwarteten Normalität und wird begleitet von der ungeduldigen Frage, wann es denn endlich vorbei sei mit den Wirtschaft und Lohnarbeit behindernden Maßnahmen. Das Versprechen auf zeitliche Befristung muss mit der Fahndung nach jenen, deren Wirken, in Anführungszeichen wir, keine weiteren Opfer auf uns nehmen wollen, einhergehen. Es verlangt von den sogenannten Risikogruppen, sich nicht so zu haben, das Sterben zu akzeptieren, nicht allen über Gebühr zur Last zu fallen. Und als sozusagen Ergänzung zu dieser Härte gegenüber anderen wird bei dir auch nochmal in dem Kapitel Erziehung zur Verhärtung die Härte gegenüber sich selbst behandelt. Dabei wird vor allem auch das Buch von Wolfgang Hien, Die Arbeit des Körpers von der Hochindustrialisierung in Deutschland und Österreich bis zur neoliberalen Gegenwart länger diskutiert. Auch dazu noch ein kurzer Auszug, der dann auch zugleich Frage und Überleitung wieder an Thomas ist. Das Kapitel Erziehung zur Verhärtung beginnt mit folgender Frage, Zitat: Warum fahren die Lohnabhängigen in vollen Verkehrsmitteln zur Arbeit und setzen sich dort neben allen Anstrengungen ihrer beruflichen Tätigkeiten eine Gefährdung aus, die sie im Privatleben, wenn sie den staatlichen Anweisungen folgen, meiden? Eine einfache Frage, eine komplizierte Antwort. Genau, und damit würde ich wieder dir das Wort übergeben.
So, ich meine, die beiden Komplexe. Die Pandemie weist ja eine Besonderheit auf. Es sterben überwiegend alte oder genauer gesagt alte, arme Menschen, vorerkrankte, vorzeitig Verschlissene und natürlich auch andere Gruppen. Es hat sich etwas verschoben, aber kann ja in der Substanz durch neuere empirische Belege hier noch nachvoller bewiesen werden. Über sie und ihre Stellung schrieb Rainer Trampert damals bestimmte sozialdarwinistische Diskurse in gehobenen Schichten kommentierend: Der immanent rationale und zugleich antizivilisatorische Kern der Debatte liegt darin, dass für das System der Tod aller Rentner sowie der Arbeitslosen und Kranken, die nicht mehr funktionstüchtig zu machen sind, die profitabelste Lösung wäre, denn sie verbrauchen Werte, ohne selbst Mehrwert zu produzieren. passieren. Ich glaube, ohne diesen Zusammenhang zu bedenken, wäre unerklärlich bzw. nur auf begriffslose Worte wie Versagen oder Skandal zu reduzieren, dass so etwas praktisch Einfaches, die Alten- und Pflegeheime nur nach einem Schnelltest betreten zu können, so lange nicht realisiert wurde. Das hatte keine Priorität, jedenfalls nicht dort, wo nicht die gehobenen Schichten in Seniorenresidenzen ihren Lebensabend verbringen, sondern die weniger Betuchten bis zum Tod empathielos verwaltet werden. Ich bin ganz dagegen, solche Zustände im Namen der Lebensrettung oder auch der engelsgleichen Pfleger nicht mehr anzusprechen, als ginge es den alten Menschen gut, wenn sie nur besucht werden könnten. Ich habe meine Großmutter aus so einer Verwahranstalt herausgeholt und hatte gute Gründe dafür. Dass wir es heute vielfach mit einer stillen Triage zu tun haben, wo schwerkranke alte Menschen nicht einmal mehr in die Intensivstation eingeliefert werden, dass man ihr Leben nicht zu retten versucht, ist Skandal und kapitalistische Rationalität zugleich. Es ist übrigens auch die Bedingung dafür, von den zwar stets angespannten, aber nie überlasteten zusammenbrechenden Kapazitäten der Intensivmedizin spatronieren zu können. Nur ungefähr die Hälfte aller Corona-Toten bekommt eine Intensivstation zu sehen und die Behauptung, der andere Rest habe schließlich eine Patientenverfügung ausgeführt, ist die reinste Lüge. Sowohl die Lohnabhängigen mit ihrer beängstigenden Bereitschaft, die nicht allein mit Verweis auf ökonomische Zwänge zu erklären ist, trotz aller Gefahren zur Arbeit zu gehen, sich nicht einmal krankschreiben zu lassen, als auch die alten Menschen, die als Kronzeugen der erforderlichen Ignoranz ihnen gegenüber so häufig aufgetreten sind in den Medien, sind selbst Gefangene bürgerlicher Ideologie. Jeder Alte, der zu Protokoll gab, er habe sein Leben gelebt und sie habe keine Angst vor Corona und dem Sterben, war willkommener Kronzeuge bis in sogenannte linke Medien hinein. Und diese bürgerliche Ideologie speist sich natürlich aus verschiedenen Aspekten. Die erste ist Erfahrung. Simon Duckheim erinnert in konkret an Jean-Amerys Essay über das Altern, also über die Kosten-Nutzen-Rechnung, die dem Unproduktiven ausgestellt wird und die dieser kennt. So dumm ist er nicht, schreibt Amerie, dass er nicht wüsste, wie man ihn gerade nur gewähren lässt, wie er Last ist und unnützer Esser. Es sei die Negation durch den Blick der anderen, die ihn noch das Unternehmen eines Spaziergangs zum Debakel werden lassen. In einer Welt, in der der Mensch ist, was er gesellschaftlich vollbringt, also Humankapital, und in der man an- und ausgepeitscht von der Forderung nach Produktion und Expansion erkannt hat, dass nur die Jugend arbeits- und freudenstüchtig ist, erscheine der Alternde, dessen Vollbrachte schon gezielt wurde und gewogen, als a priori verurteilt. Die anderen haben Bilanz gezogen und ihm einen Saldo vorgelegt, der ist ein Geschöpf ohne Potenzialität. Und diese Dauermitteilung zwingt oder ermuntert eben alte Menschen auch zu solchen Aussagen, wie ich fürchte mich nicht, ich habe mein Leben gelebt. Zweitens die Propaganda, diese Art, wo sie allzu deutlich, allzu ungeschminkt auftrat, noch manchmal den Status des, so sagt man das nicht, den Status des Tabubruchs, das mag für Boris Palmer gelten und seine Aussage, ich sage es Ihnen mal ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr eh tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankung. Oder so eine Aussage nicht minder brutal des Investors Alexander Dibelius im Handelsblatt. Ja, ist es richtig, dass 10% der Bevölkerung geschont, 90% samt der gesamten Volkswirtschaft aber extrem behindert werden? Oder in den zahllosen trivialen philosophischen Abhandlungen, zum Beispiel in der Neuen Züricher Zeitung, akzeptieren wir, dass der Mensch sterblich ist, ein langes Leben nicht per se Ziel sein kann? Das sind die derben Sachen. Das haben viele Vornehmer also nicht skandalträchtig, sondern, wie man so sagt, honorig ausgedrückt. Ethikkommissare haben die Triage ohne Ende plausibilisiert. Bundesverfassungsrichter haben gebildet und manchmal auch volkstümlich erläutert, dass der Staatszweck nicht Gesundheitsschutz sein könne. Wolfgang Schäuble hat das vertieft mit der Priorisierung der Würde und ihm ganz vehement zugestimmt haben solche Leute wie Margot Kiesmann, übrigens mit dem schönen christlichen Verweis, das schon in der Bibel stehe, und zwar in Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist offenbar Heidegger für Kirche von unten. Der den Alten lehren soll, wenn ich zur gefährdeten Gruppe gehöre, könnte ich mich selber beschränken, statt immer den Fitten zur Last zu fallen. Und so weiter und so fort. Aus all diesen Zitaten spricht eine Forderung nach einer Normalität, die einen erschaudern lassen muss. Wir leben und sterben rational und produktiv. Wir wissen, dass Zerstörung der Preis des Fortschritts ist, wie der Tod der Preis des Lebens. Wir waren die Vorbedingungen für Genuss und Freude sind, dass die Geschäfte weitergehen müssen und die Alternativen utopisch sind. Die Marcuse. Im herrschenden praktischen Bewusstsein ist kein Platz für die Erkenntnis, dass Einverständnis mit dem Tod, Einverständnis mit den Herren über den Tod, also dem Staat, der Natur oder dem Gott, impliziert. Ich bringe um mindestens einen kleinen zentralen Gedanken aus dem unübersehbar unreifen und tastenden Kapitel zur Ideologie des Todes vorzutragen. So ist einerseits keine Herrschaft perfekt ohne die Todesdrohung, das anerkannte Recht, den Tod auszuteilen, und ist andererseits Herrschaft angewiesen auf die Akzeptanz des Todes durch die Subalternen. Der Zusammenhalt der gesellschaftlichen Ordnung hängt in einem beachtlichen Ausmaß davon ab, wie wirksam sich die Einzelnen den Tod als einer mehr als bloß natürlichen Notwendigkeit fügen, wie sehr sie bereit sind, ja darauf dringen, viele unnatürliche Tode zu sterben, wie sehr sie dem zustimmen, sich zu opfern und sich nicht gar zu sehr gegen den Tod zu sperren. Die gesellschaftliche Ordnung verlangt Einwilligung in Mühsal und Resignation, Heldentum und Bestrafung der Sünden. Die Kultur schreitet voran durch den Tod auf dem Felde der Ehre, durch den Tod in den Bergwerken und auf den Autobahnen. Den Tod als Folge unbesiegter Krankheiten und der Armut und als Produkt des Staates und seiner Organe. In totaler Gegnerschaft zu diesem Fortschritt postuliert die kritische Theorie die Negation der Ideologie des Todes als Kollateralschaden, wie wir es in Hunderten von Talkshows als Postulat gesehen haben. Damit kommen wir zu zur Erziehung, zur Verhärtung und dem eine kleine Fortsetzung dessen, was Moritz vorgelesen hat. In einem langen historischen Prozess ist der Klasse der Lohnabhängigen unsägliches Leid zugefügt worden. Sie haben sich gezwungen von den materiellen Verhältnissen und erworben zu überleben, um nicht zu hungern oder zu verhungern, und sahen sich umgeben von objektiven Strukturen, konkreten Feinden und ideologischen Botschaften auch aus den eigenen Reihen, die eine Transformation des Fremdzwangs in Selbstzwang verlangten. Eine Akzeptanz der Leben verkürzenden und vernichtenden Tortur. Eine proletarische Selbstheroisierung, den Stolz, das auszuhalten, und eine Verachtung jener, die das nicht wollten oder konnten, als Schwächlinge und Drückeberger, die bestraft werden. Wolfgang Kien hat in seiner großen, nicht beeindruckenden von Empathie für die geschundenen, geprägten Studie, die Arbeit des Körpers nachgezeichnet, wie und in welchen Etappen dieser menschheitsgeschichtliche Dressurakt vonstatten ging und vonstatten geht. Er schildert die frühen Höllen der Arbeitswelten, er präsentiert die Zahlen der Toten, der Frühinvaliden im Bergbau, Schifffahrt, chemische Industrie mit den spezifischen Erkrankungen, das Elend der Büroarbeit für Frauen und so weiter. Und hier bebildert, und das muss man begreifen, den Zweck und damit auch die Grenzen der staatlichen Schutzmaßnahmen. Es wurde, schreibt er, immer nur so viel Schutz durchgesetzt, wie es den herrschenden ökonomischen und politischen Eliten bevölkerungspolitisch opportun war. In diesem Buch ist vieles Wichtiges, was ich hier unerwähnt lassen muss, etwa über die Rolle der Ärzteschaft im Prozess der Opferung von Menschenleben, im Prozess der Durchsetzung der Ideologie. Man sterbe nicht an den Arbeitsbedingungen, sondern an Vorerkrankung, in dem Bestreben, die Lebenszeit und die Zeit der Arbeitsfähigkeit in Übereinstimmung zu bringen, die weit vor dem Nationalsozialismus mehrheitsfähig in der Ärzteschaft war. Oder das Nachzeichnen der Tortur der Subalternen, etwa der in die Industriearbeit gestoßenen Frauen in Zeiten des sogenannten Wirtschaftswunders. Also gerade in den Zeiten, die als Aufstiegsgesellschaft ganz unangemessen glorifiziert werden, als goldenes Zeitalter des Kapitalismus begrifflich so falsch gefasst werden. Gerade die regulierten Arbeitsverhältnisse und die Lohnfortsetzung existierten ja bei der Gleichzeitigkeit von, ich nehme nur eine Zahl heraus, von 5.000 durch Arbeitsunfall ums Leben gekommene im Jahr 1960. Im heute diskutierten Zusammenhang, glaube ich, ist Folgendes von extremer Zentralität, dass gerade die Gesundheitsschäden selbst wie ein Orden wirken, der geschädigten und ansonsten subordinierten Menschen Anerkennung und Selbstwert verlieh, wurde oft beobachtet. Ist nachvollziehbar in den Romanen der Literatur der Arbeitswelt, nachvollziehbar im Liedgut der Seefahrt und des Bergbaus und so weiter. Das Aufspielsetzen der Gesundheit war selbst eine Dimension der Arbeit, ein für männliche Arbeitskulturen charakteristisches Muster. Solidarität ist aufgebaut auf Verschleiß. Verhalten die Arbeitenden sich gesundheitsgefährdend, ist ihnen die Anerkennung der anderen sicher und ist gleichzeitig Bedingung für Beförderung. Die eigene Gesundheit zu schützen, führt in dieser Kultur dazu, als Schwächling dazustehen, als Außenseiter. Und wer Industriearbeit ein paar Jahre gemacht hat, wie ich, ihm fallen zu diesem Abstraktum hunderte konkreter Beispiele, die schlichtestes brauchen auch Vorschriften zum als weichei stilisierten Außenseiter machen. Hat sie die kapitalistische Weise des Produzieren und Dienstleisten? Wohnt die Entsagung, die Selbstaufgabe, das nicht auf seine Kosten kommt, untrennbar inne? Auch wenn einzelne Maßnahmen die Auslagerung toxischer Produktion an die Peripherie oder Ersatz von körperlicher Arbeit durch Maschinen, Verschwinden von besonders toxischen Stoffen zu konstatieren ist, ist das Wort von der Humanisierung der Arbeitswelt eine Lüge. Wenn es Achtung des eigenen Wohlbefindens, die der eigenen Gesundheit beziehungsweise die Gleichsetzung von Funktionstüchtigkeit und Gesundheit ist konstitutiv in der Welt, in der ich lebe. Sie hat die Teilnahme am Berufsleben zur Voraussetzung. Und genau das muss Auswirkungen haben auf die Haltung zum Virus, das einen ja weder garantiert erwischt, noch garantiert zu schweren Erkrankungen und garantiert zum Tod führt. Es kann ja alles glimpflich verlaufen. Diese Chance ist wahrscheinlich größer als jene des Fliesenlegers auf einen unbeschädigten Rücken oder die Chance der Schreibkraft am Bildschirm auf gesunde Augen oder die Chance des Heavy-Metal-Musikers noch im alterlichen Übelzwitschern zu hören. Es ist eben Risikogesellschaft und zwar akzeptierte Risikogesellschaft. Das Bescheidwissen darüber, dass es die Alten und Behinderten, die Obdachlosen ausgespuckten, ohnehin häufiger trifft, die Eingesperrten und sowieso, tut das Übrige. Es spiegelt die Verachtung für die Leistungsschwachen und der Akzeptanz der Opfer der Pandemie. Jetzt bist du wieder dran.
Ja, danke schön. Ja, wir kommen auch schon zum letzten größeren Thema, nämlich dem Kapitel Das Pathogene und das Normale, in dem das Milieu diskutiert wird, das die Gefährlichkeit der Pandemie leugnet oder mit finsteren Machenschaften und Verschwörungen zu erklären versucht, also auf all die zivilgesellschaftlichen Proteste, Kundgebungen, Demonstrationen von Querdenken und anderen. Du schreibst dazu, dass die Enthüllung und Darstellung der jeweiligen Ideologie wertvoll und wichtig sind, dass ebenso die Demonstrationen und Proteste aus antifaschistischer Seite wichtig sind und kommentierst. Es ist beunruhigend, die Klickzahlen, die Anhängerschaft des Irrationalen erzielt, zur Kenntnis zu nehmen. Es beunruhigt mich nicht, dass sie eine Minderheit sind und es beruhigt mich auch nicht, dass sie so disparat in ihren Auffassungen sind, dass sie keine gemeinsame Politik machen können, wie oftmals geschrieben wurde. Isoliertes, wirres, ohnmächtiges kann im Verlauf der Geschichte, Zitat, als vernünftig verifiziert werden und trotz ihrer Absurdität zur Herrschaft gelangen. Die Geschichte des Aufstiegs der NSDAP, die so viele Zerstörer der Vernunft und irrlichternde Gestalten in ihren Bann zog, beweist das. Da waren Anhänger von Astrologie und Wahrsagerei unterwegs und dann wurde im Rassenwahn der Schlüssel zu den Massen gefunden, weil eben der Antisemitismus, wie Adorno in Meinungswahn Gesellschaft schreibt, es der Majorität erlaubt, sich als Elite zu fühlen und für die Ahnung ihrer Ohnmacht und Inferiorität an einer potenziell wehrlosen Minorität zu rächen. Ja, damit würde ich enden und dich auch noch mal ein letztes Mal bitten, das noch mal weiter auszuführen und zu ergänzen.
Noch etwas kürzer als das vorherige. Ja, es beruhigt mich nicht und ich fühle mich gut und ausführlich belehrt. Das Milieu in seinen verschiedenen Facetten durchleuchten. Und ich weiß nicht, ob alle Autoren da so ein geheimes, großes Vorbild haben, wie große Studie von Leo Löwenthal aus dem Jahre 1948, falsche Propheten, die man eigentlich gelesen haben muss. Und ich schwärme von dieser. Und natürlich ist Leo Löwenthal auch schriftstellerisch manchem heutigen Autor ein bisschen überlegen, aber das schadet nicht. Ich empfehle also die Lektüre und betone zugleich, dass sie einen Mangel hat. Leo Löwenthal geht akribisch alle Propaganda dieser falschen Propheten, der Ankläger von Elite und Judentum und so weiter durch. Und beim Lesen denkt man immer, und dann kommt das Kapitel zum Rassismus. Der prägt doch den Rechtsradikalismus in den USA des Jahres 1948, der Jahre davor und danach auch. Und dieses Kapitel kommt nicht. Und ich glaube, das ist einem Gedanken geschuldet. Die herrschende oder etablierte Meinung überwiegend in Stellung zu bringen gegen das verrückte, pathogene und gefährliche. Und dieser Makel im von mir bewunderten und befürworteten haftet auch vielen Texten und Broschüren in unterschiedlicher Ausprägung an. Und ich sage ausdrücklich, dadurch werden sie nicht wertlos und belehren mich, aber doch latent Mainstreaming. Die kritische Theorie der Gesellschaft geht, um es kurz zu sagen, von zwei Prämissen aus. Erstens, die Prognose der Aufklärung. Die Vernunft werde siegen, wenn nur alle Standpunkte ungehindert und unzensiert artikulierbar sind und die Fremdbestimmung durch Religion, der schicksalhafte Glaube in Gottes Hand und der seiner irdischen Vertreter zu sein überwunden ist. Diese optimistische Prognose der Aufklärung erweist sich als falsch. Das zeigt sich drastisch daran, dass im krassen Widerspruch zu der offiziellen Unterstellung einer vernünftigen Gesellschaft von Vernünftigen grundlose und unsinnige Vorstellungen jeglichen Schlages keineswegs die Ausnahme, keineswegs im Abnehmen sind, heißt es in Meinung, Wahn, Gesellschaft. Und das Irrationale, das war immer vorhanden und blieb. Aber wenn es sich nicht unmittelbar politisiert, wenn es in Sekten und Büchern und Ansichten existiert, also zum Beispiel die große Fülle an esoterischer lebensberatender Literatur von ihren Konsumenten auf praktische Lebenshilfe, auf die Erkenntnis, dass man an sich glauben und skrupellos vorankommen müsse, reduziert wird, dann ist das eben Privatmeinung. Ja, vielleicht ein Spleen. Stört jedenfalls nicht und darf die Talkshows bevölkern. Das ist eben von einem subjektiven Standpunkt formuliert. Vielleicht ja auch dem Individuum hilfreich. Und so ungefähr urteilt und fühlt der aufgeklärte Positivist, wenn er Nina Hagen im Fernsehen sieht oder eine Kollegin den Dalai Lama im Stadion besucht oder zu irgendeinem obskuren Wochenendseminar aufbricht. Meist sind die Privatpathogenen ja im Berufsleben nicht super auffällig. Die Anthroposophen in gehobenen Stellungen der Gesellschaft, die Absolventen der Steiner Schulen eher nicht. Aber periodisch spricht das scheinbar harmlos Private ins unübersehbar Politische durch. Ist für die Möglichkeit auf dem Sprung. Die Überzeugung, Rationalität sei das Normale, ist falsch. Und am Bann der 10 Irrationalität des Ganzen ist normal auch die Irrationalität der Menschen. Sie und die Zweckrationalität ihres praktischen Handelns, ihres Funktionierens, ihrer instrumentellen Vernunft klaffen weit auseinander. Aber Irrationalität ist stets auf dem Sprung auch diese Zweckrationalität im politischen Verhalten zu überfluten. Und genau Zeugen eines solchen Phänomens werden wir gewahr. Und können deswegen sozusagen den Zustrom aus verschiedenen Milieus beobachten, bei den Hygienedemonstrationen. Oliver Nachtmeier und seine Basler Soziologen haben dazu ja einiges Interessantes erforscht. Selbstverständlich liegt die Einschätzung, was normal, also was legitim und was als Pathogen und Krankheit zu gelten hat, bei der Macht. Und nicht selten ist ein Übergang, so eine Zeit der Ambivalenz zu beobachten, wenn ein Teil der offiziellen Welt, der Staatsmacht, das Irrationale sich zu eigen macht. Zur Bebilderung wäre eine genauere Betrachtung des Kreationismus höchst geeignet. Zweitens, wie durch das Beispiel des Kreationismus schon angedeutet, ist in der real existierenden Gesellschaft, die einen Zustand permanenter Regression der Subjekte produziert und reproduziert, die strikte Unterscheidung von pathogener und irgendwie öffentlicher oder normaler Meinung irreführend. Soll der Widerstand gegen das Pathogene nicht von Anbeginn zur Harmlosigkeit und Hilflosigkeit verurteilt sein, so ist die Tendenz zur pathischen Meinung aus der normalen herauszulesen. Das klassische von Adorno benutzte Beispiel dafür, dass die normalen Meinungen derer, die sich selbst für die Verkörperung von Maß und Mitte halten, also für besonnen und ausgestattet mit gesundem Menschenverstand, dennoch den Wahn enthalten, ist die Zuneigung zur eigenen Nation. Gesundes Nationalgefühl vom pathischen Nationalismus zu scheiden, ist so ideologisch wie der Glaube an die normale Meinung gegenüber der Pathogenen. Unaufhaltsam ist die Dynamik des angeblich gesunden Nationalgefühls. Das Pathogene im Normalen zu erkennen, gehört zu den wichtigsten Elementen der Gesellschaftskritik. Als verrückt, abnorm, gefährlich gelten gewiss heute jene, die an diesen privaten Autorennen teilnehmen, weil sie zu dem nicht so kleinen Ausschnitt der Gesellschaft gehören, der sich nur noch lebendig fühlen kann, wenn er sich und andere in Lebensgefahr bringt. Das hat viele Spielarten. Wer sich einigermaßen oder wenigstens halbwegs an die Straßenverkehrsordnung hält, also Vollgas nur auf der Autobahn gibt, er fährt eben sportlich und ist normal. Dieses Prinzip durchzieht die Gesellschaft und hat gewaltigen Einfluss auf die verschiedenen Milieus des sogenannten demokratischen Widerstands oder der Hygienedemonstranten. Damit sind wir sehr weitgehend durch.
Ja, danke schön. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ein Thema, was die ganzen Reflexionen durchzieht, ist ja eine Ablehnung der Forderung nach einer Rückkehr zur Normalität, eine Kritik all der Zumutungen und all des Leidens, die sozusagen die normalen Vorpandemie-Verhältnisse kennzeichnen und damit verbundene Absage an Konstruktivität, Beharren darauf, nicht systemrelevant zu sein, sondern vielmehr ein Bemühen um Systemirrelevanz. Dazu habe ich auch noch mal eine kurze Stelle zum Vorlesen, die ich finde ich sehr schön. Diese Kritik der Konstruktivität, diese Kritik der Normalität zusammenfasst. Und zwar
ist es was kaputt? Es ist was kaputt, denn ich sehe Moritz nicht.
Ich würde noch mal kurz wiederholen. Ich hoffe, die technischen Schwierigkeiten sind soweit behoben. Also ich fand ein Thema, das sich durch die ganzen Reflexionen zieht, ist ja die Kritik an einer Forderung zur Rückkehr zur Normalität, eine Absage an Konstruktivität und Systemrelevanz. Und dazu wollte ich jetzt als Abschluss noch ein kurzes Stück aus dem Kapitel Die Konstruktiven vorlesen, die eben diese Kritik von Konstruktivität und Normalität und den damit verbundenen destruktiven Potenzialen, all dem damit verbundenen Leiden auf den Punkt bringt. Zitat: Gesellschaftskritik jedoch verachtet das normale Leben unter den Bedingungen der Kapitalakkumulation. Das normale Leben, von dem ärmeren Menschen im Durchschnitt 10 Jahre weniger zugeteilt sind, lässt sie in demokratischer Unfreiheit als Humankapital fungieren, als Unterworfene von Produktivität und Effektivität. Ihre Freizeit ist nicht Freiheit, sondern Spiegelung der marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Ihre Sprache ist ihnen geraubt und Zerstreuung statt Reflexion wird ihnen geboten. Die Schule sortiert sie in gesellschaftlichen Hierarchien mit dem schrecklichen Werkzeug der gerechten Benotung. Ihre psychologische Betreuung hat das Funktionieren zum Ziel und setzt dieses mit Gesundheit gleich. Solche Aufzählungen mag hohl klingen, aber alle Bücher, die wichtig sind, denunzieren das normale Leben, handeln von seiner Tristesse, zeigen das Hässliche hinter dem Sentimentalen. Zitat Ende. Ja, du hast dieser Liste wichtiger Bücher ein weiteres kleines hinzugefügt und ich bedanke mich recht herzlich für die Ausführungen und empfehle allen sehr herzlich das Werk zur eigenen Lektüre und zur Diskussion und ja, bin gespannt auf die folgende Diskussion. Thomas, danke dir recht herzlich.
Ich freue mich auch auf die Diskussion.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Diskussion und dem anschließenden Diskussion mit Thomas Ebermann, organisiert von der Association del Talpe in Bremen. Und ihr findet den ganzen Vortrag und die Videokonferenz auf YouTube, wenn ihr Normalität, eine trostlose Hoffnung sucht. Und stattgefunden hat das Ganze am 28. Mai diesen Jahres. Und wir werden gleich hier in Recycling das Glück haben, mit Thomas selbst noch mal kurz über seinen Vortrag zu sprechen. Und vorher gibt es noch einen kurzen Song.